Siegen von den Fans, oft vom VfB und der Mannschaft gefordert und gegen Hannover endlich auf den Platz gebracht und vor allem mit einem passenden Resultat belohnt worden. Und es sah ja nicht nur kämpferisch gut aus, sondern auch spielerisch waren endlich wieder gute Momente zu sehen. Und damit begrüße ich euch zur 62. Ausgabe des Brustring Talks, in der wir endlich mal wieder einen Sieg besprechen können. Lange ist es her. Über das 5:1 sprechen wir heute gemeinsam mit Lennart Brinkhoff vom SWR, den viele von euch mit Sicherheit durch Sport im Dritten kennen. Herzlich willkommen, Lennart.
Hi, freut mich. Und netterweise habe ich natürlich einen Sieg mitgebracht.
Das ist perfekt, wir laden dich gerne wieder ein.
Ja, okay. Ob das dann so schnell ist, aber warten wir ab.
Genau. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen oder die dich noch nicht gesehen haben, sag einfach mal ein paar Worte zu dir und wie dein Bezug zum VfB ist.
Ja, ich bin Sportmoderator jetzt beim SWR. Seit 3 Jahren, ein bisschen mehr als 3 Jahren, mache ich Sport im Dritten als Moderator, bin aber auch in anderen Sendungen, Sport Extra, Sport am Samstag dabei, war Reporter früher und bin im Prinzip schon seit fast 10 Jahren beim SWR, sind glaube ich sogar schon, ja, werden jetzt in diesem Jahr 10 Jahre, also begleite im Prinzip dadurch auch 10 Jahre den VfB da auf beruflicher Ebene und dadurch, dass ich seit 2005 schon in Stuttgart lebe, kann ich das nicht verleugnen, dass da eine gewisse Nähe entstanden ist. Fan bin ich keiner, da stehe ich ganz treu zu Arminia Bielefeld, aber ich bin beruflich dem VfB eng verbunden und leide da auch auf gewisse Art und Weise mit.
Daher die Fragen oder beziehungsweise die Frage von den Kollegen vom Vertikalpass, dass wir dich zu Arminia fragen sollen, ne?
Ja, genau, man muss als Journalist ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das lasse ich natürlich schon ab und an mal einfließen und Arminia ist ja jetzt nicht so ein polarisierender Club, das kann man immer, da kriegt man eher Mitleid. Deswegen erwähne ich das immer mal ab und an, bin da Mitglied, bin gebürtiger Bielefelder und ich halte so die Meinung, dass man da so einen Club für sein Leben hat und den nicht zu oft wechseln sollte und deswegen bin ich da treuer Arminia und das ist aber für mich auch kein Nachteil, weil bei uns natürlich badische, schwäbische Zuschauer dabei sind und da wäre es glaube ich gefährlicher, wenn ich jetzt VfB, Karlsruhe oder Heidenheim-Fan wäre, von daher stehe ich treu zu meiner Arminia.
Stimmt, also da hast du mit Sicherheit die Neutralität ist mit Arminia deutlich mehr gegeben als mit irgendeinem Verein aus Baden-Württemberg. Ja, das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So, dann lass uns starten und zwar mit dem 6-Punkte-Spiel gegen Hannover. Es stand, finde ich, viel auf dem Spiel für beide Mannschaften und der VfB hat, so kann man es wirklich sagen, hat geliefert von der ersten Minute an. Wie hast du das Spiel oder wie hast du den VfB in den 90 Minuten erlebt?
Ja, also ich habe es erstmal unter ganz widrigen Bedingungen in Oberstdorf gesehen, zur einen Hälfte in einem Tipplokal, zur anderen Hälfte bei Sky Go auf dem Handy, aber es reichte trotzdem, um das zu sehen. Ich finde tatsächlich bei dieser ganzen Debatte jetzt um dieses Spiel, erstmal kann man einen Strich drunter ziehen, sagen, natürlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung, man konnte sich zumindest von den 2 Mannschaften dahinter so ein bisschen ablösen und ich fand auch, und das ist für mich der entscheidende Punkt der letzten Wochen, dass man so von der Mentalität eine andere Mannschaft gesehen hat, dass eben Dinge jetzt wieder funktionieren, dass dann Gomez dieser Ball gleich reinrutscht, der vielleicht in den letzten Wochen mal nicht so reingegangen wäre. Also ich habe taktisch für mich jetzt keinen dramatischen Unterschied gesehen oder dass da jetzt irgendwo die Schlüssel lägen, sondern ich sehe von der Mentalität her eine andere Mannschaft und ich sehe eine 11 oder eine 14, die Weinzierl jetzt zusammenformt, die zu einer Leistungssteigerung in der Lage sind. Aber ohne jetzt zu viel Salz in die Suppe zu streuen, muss man natürlich den Gegner beachten und den fand ich schon sehr, sehr schlecht. Also will die Leistung des VfB jetzt nicht schmälern, aber was Hannover da abgeliefert hat, war extrem schwach und ich bin auch, kommen wir vielleicht nachher noch zu, da wirklich kein großer Thomas Doll-Fan, weil ich glaube, das, was jetzt in den letzten 2-3 Wochen beim VfB gelingt, eine Mannschaft zu stärken, ihnen ihre Stärken auch wieder aufzuzeigen. Das passiert bei Hannover gerade im Gegenteil, dadurch, dass draufgehauen wird. Und ja, das waren so meine ersten Eindrücke von dem Spiel. Auf jeden Fall 6 Punkte, vielleicht sogar, wie ihr ja in eurem Manuskript geschrieben habt, vielleicht sogar 7 Punkte durch das Thema Torverhältnis. Aber alles in allem ganz wichtiger Schritt, der jetzt aber natürlich in 3 brutal harten Spielen bestätigt werden müsste.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Hast du das Gefühl, Weinzierl hat jetzt so endlich nach, ich meine, es sind jetzt 17 Spiele, glaube ich, hat er so langsam sein System oder seinen Kader gefunden, die Spieler, denen er vertrauen kann, wo er weiß, die liefern oder da passt es?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, System bin ich immer nicht so. Das ist eine Justierung, die funktionieren kann. Da kann man mal zwei Sechser defensiver haben oder dann eben einen und dann irgendwie Achter spielen lassen oder Mittelfeldspieler vor, zurückschieben. Ich glaube, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich, kriege ich auch immer mehr so mit, wenn ich mit Trainern da im Studio bei uns rede, diese Typfrage, Charakterfrage, Mentalität. Und da sehe ich jetzt, und das hat mich bei Weinziel gewundert, dass es so lange gedauert hat, da sehe ich jetzt eine erste 11 und auch eine erste 14, 15 entstehen. Und ich glaube, dass das eine Riesengrundlage ist. Wenn man mal an die Zeiten in Augsburg denkt von Markus Weinziel, dann gab es da Halbserien, wo eine komplett gleiche Mannschaft fast durchgespielt hat. Da war eine Viererkette, Klavan, Verhaag und Co., die war von der Qualität nicht so hoch, aber die war eingespielt. Die haben sich gefunden, die haben so zusammengespielt. Und das war immer ein Qualitätsmerkmal von Augsburg. Deswegen hatte ich erwartet, dass das beim VfB mit Weinziel viel schneller geht. Dass er sagt, ihr seid meine drei oder vier da hinten, ihr seid meine Achse dieser Mannschaft. Und das sehe ich jetzt so langsam kommen. Das hat lang gedauert, kommt jetzt spät. Aber ich glaube, er hat eine Mischung aus Spielern, denen er das charakterlich zutraut und auch sportlich zutraut, jetzt zusammen und hat dadurch natürlich einige aus dem Kader auch rausgeschmissen, die wir schon im Herbst bei uns in Sendungen auch kritisch besprochen haben. Und bin da total bei euch, sage ja, der hat jetzt seine 11 bis 14 gefunden und finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube, wenn man in keinem anderen Wettbewerb mehr drin ist als in der Bundesliga, dann muss man das genauso machen, weil eben Automatismen in so einer Abwehrreihe auch in einem Zusammenspiel von Abwehr auf Sechser nur dann funktionieren, wenn es eingespielt ist. Und das war ja in der Hinrunde teilweise eine wilde neue Konstellation der Mannschaft. Das finde ich gut, finde ich einen wichtigen Schritt.
Interessant ist ja, dass ein Spieler letztendlich jetzt aus dieser Startelf rausgerutscht ist, von dem man es vielleicht oder manche Fans schon lange erwartet haben, dass er irgendwann mal rausfällt. Jetzt ist er wirklich der erste Trainer, der ihn, obwohl er fit ist, Gentner wirklich konsequent auf die Bank setzt. Und das ist wirklich, also ich finde es erstaunlich, weil, sagen wir mal, die Fanseele oder einige Fans haben schon länger gesagt, der gehört mal auf die Bank. Das hat ein Wolf nicht gemacht, das hat ein Korkut nicht gemacht. Und jetzt ist er der Erste, der das wirklich, aber auch mit eben ein paar Spielen Anlauf macht. Und so wie man es von außen mitbekommt, fügt sich Gentner da seinem Schicksal. Und beziehungsweise fügt sich seinem Schicksal, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, er nimmt es an und ist ja dann eingewechselt worden und hat dann ja auch entsprechend zum Spiel und zum Tor, also zu dem Tor dann beigetragen.
Also ich finde das wichtig, dass in dieser Gentner-Debatte nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken reinkommt, so nach dem Motto, jetzt endlich weg mit ihm und raus mit ihm. Dazu hat er für den Club, und das sage ich jetzt, obwohl ich eben kein Mitglied oder Fan bin, sage ich, hat er für den Club einfach zu viel geleistet. Und ich muss auch sagen, ist einer, und da spreche ich von meinen ersten Sendungen teilweise, ist einer, wenn es beim VfB mal richtig schlecht läuft, der seinen Kopf auch in den Wind gestellt hat und sich bei uns ins Studio gesetzt hat. Ja, es gibt ja so Krisenmomente vom VfB, wo uns keine kamen und Gentner ist einer gewesen, der hat sich dann hingesetzt. Klar muss man als Spieler dann rumrudern und dann gab es auch mal ein Feedback, oh, hat wieder nichts erzählt. Aber er hat sich halt hingesetzt und das gemacht. Also die Lanze muss ich erstmal für ihn brechen. Und dann würde ich das alles relativieren und sagen, hey, der ist jetzt einmal war es raus, ich glaube, was ging Leipzig. Jetzt ist er eingewechselt worden, hat dann gleich auch am Ende beim 5-1 dann gezeigt, was er fußballerisch immer noch drauf hat, in Ruhe den Ball da zurückgelegt. Ich glaube, dass Gentner einer ist, auf den man, wenn es dann mal läuft, auch wenn es jetzt vielleicht mal in den nächsten Wochen besser läuft, einer ist, der immer gut ist, wenn man ihn dabei hat, ob nun von Anfang an oder als Einwechslung. Und niemand sein sollte, wo man jetzt schwarz-weiß denkt und sagt, der muss jetzt raus. Wenn man im Laufe der Rückrunde jetzt auf die Idee kommt, nicht den Vertrag mit ihm zu verlängern, was scheinbar ja noch eine Option ist, dann glaube ich, muss man vor allem zusehen, dass man da einen respektvollen, guten Weg findet, um auseinanderzugehen oder vielleicht sogar für ihn eine Rolle im Verein zu schaffen. Und jetzt erstmal sportlich betrachtet, lass ihn jetzt mal zwei, drei Spiele nicht von Beginn an spielen. Wenn das dann funktioniert, ist es gut. Wenn es im Spiel mal nicht funktioniert, ist es toll, einen Gentner auf der Bank zu haben. Ich sehe ihn ganz ehrlich immer einen Tick offensiver. Für mich ist er einer, der auch einen letzten Pass spielen kann, der ein bisschen Freiheiten kriegen kann, wenn die Davi vielleicht nicht fit ist. Ich bin nicht so der Fan von ihm, war ich auch noch nie auf dieser klassischen Sechserposition, wo dann in Spielen wie, ich denke an dieses Leverkusen-Spiel oder Gladbach-Spiel, wo sie sich so eingeigelt haben, da ist Gentner nicht richtig aufgehoben. Und dann ist natürlich viel auf ihn geschlagen worden und dann sieht man natürlich immer den alten Capitano da und sagt, hier, was ist eigentlich los mit Gente und ab in die Rente und so. Ich würde mir da hoffen, dass es noch ein bisschen weniger schwarz-weiß ist und man auch immer dran denkt, was der für den Club geleistet hat, mit runtergegangen und so. Also, und wenn er jetzt mal 6-7 Spiele nur von der Bank kommt, ist er einer, der das charakterlich genauso mitmachen wird. Und das, finde ich, sollte man ihm, selbst wenn man kein Fan von ihm ist, zugutehalten.
Also ich denke, da muss man wirklich immer unterscheiden. Das einerseits ist der spielerische Gentner. Das kann man kritisieren, aber ich glaube, auch die Kritik hat sich ja nie gegen ihn persönlich, also quasi als Menschen gerichtet, weil so von dem auch, was man hört, ist ein wirklich ein sehr netter Kerl und wie du es auch sagst, der hat einen Brustring mit Sicherheit im Herzen. Spielerisch war es halt in der letzten Zeit ja oft eher ausbaufähig, aber ich finde es auch schön, dass er, wie gesagt, von außen auf jeden Fall sich recht unkompliziert auf die Bank setzt, ja, und das mitnimmt und dann, wenn er eben eingewechselt wird, wie jetzt gegen Hannover, trotzdem dann eben seine Leistung bringt und wie du sagst, auch mit Überblick da das Tor vorbereitet hat. Du persönlich, was wäre deine Meinung, weil das auch eine Frage war, die wir bekommen haben, würdest du Stand heute sagen, VfB, ja, verlängert nochmal mit ihm oder sportlich eher nicht?
Ja, du bist am Ende eine Frage der Alternativen. Wie will man den Kader jetzt auch planen? Da stehen wir ja im Prinzip, das wisst ihr alle, weißt du, steht man natürlich jetzt wieder am Anfang. Da wird jetzt Hitzlsperger vermutlich mit einem Sportdirektor unter ihm, der vielleicht in den nächsten Wochen kommt, werden natürlich erstmal den Kader strukturieren müssen und sich überlegen müssen, wer von den Leuten, die jetzt Konkurrenz auf der Position sind, sollen bleiben. Ja, was passiert mit einem Aogo? Was passiert mit Gente selber? Wer wird vielleicht abgekauft? Das ist natürlich ein großes Gebilde. Und ich glaube, wenn sich beide Seiten irgendwie einigen, dass man den Vertrag nochmal für ein Jahr verlängert, auch im Fall des Klassenerhalts jetzt, wenn das klappen sollte, dann finde ich das okay. Und wenn es dann so eine, sage ich mal, so ein schleichender Karriereabschluss wäre, wo man sich dann am Ende vielleicht überlegt, dass er sogar im Club eingebunden wird, das würde für mich nach einer guten Lösung klingen. Wenn aber der Club den Eindruck hat, dass sie ihn nicht brauchen, dann setze ich auf die neue Art und Weise, die jetzt durch Hitzlsperger beim Club reinkommt, und die sehe ich sehr stark, ihm dann auch frühzeitig mitzuteilen, dass das so ist, und ihm dann auch einen vernünftigen Abschied beim VfB mit einer Hintertür zu gestalten. Also ich selber würde sagen, wenn ich es entscheiden müsste, würde ihn noch ein Jahr dabei behalten. Aber mit der klaren Ansage, dass das so ein Abschied auf Raten auf dem Spielfeld ist, mit der Überlegung, ihn anders in den Club einzubauen. Das wäre, glaube ich, passend. Aber dafür müsste man dann überlegen, welche Alternativen habe ich. A, in welcher Liga spiele ich? Glaube ich jetzt erstmal an die Bundesliga. Und B, welche Alternativen habe ich auf der Position? Das spielt halt mit. Deswegen kann ich jetzt ganz schwer so ein Ja-Nein sagen. Aber meine Tendenz wäre das, was ich gerade gesagt habe, ein Jahr noch und dann so einen langsamen Ausstieg vorbereiten. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten die beste Lösung.
Du hast jetzt gerade schon die Alternative angesprochen. Interessanterweise ist sein Platz, hat er eingenommen, Gonzalo Castro. Und der macht seine Sache seit, jetzt nicht, das hört sich jetzt ein bisschen wahrscheinlich übertrieben an, aber seit Reschke weg ist oder in den letzten Wochen, macht er seine Sache wirklich gut. Der hat sich auf einmal stabilisiert, weil der war, gerade in der Hinrunde hat man das Gefühl, der hatte irgendwie gar keine Bindung irgendwie zum Spiel. Das sah eher gefühlt lustlos aus und der hat jetzt die letzten Spiele richtig gut gespielt und ja, da die Fäden und auch die Zentrale, da finde ich echt gut in der Hand gehabt.
Plus Standardsituationen, ja.
Genau, er tritt jetzt die Ecken, das hat man irgendwann umgestellt. Also die S-Wein-Ecken waren ja so diese entweder weit drüber oder irgendwo auf Kniehöhe, wo keiner was mit anfangen kann. Und die Castro-Ecken sahen jetzt eigentlich schon deutlich besser aus.
Ja, das sah gut aus und ich finde, dass da kommen wir an einen, also klar, super. Ich war auch bei der Entscheidung, ihn zu verpflichten, war ich total positiv, muss ich zugeben. Ich bin da keiner, der jetzt eine Rolle rückwärts macht und sagt, ich habe es vorher gewusst. Ich fand das gut. Ich habe so gedacht, yo, einen erfahrenen Bundesligaspieler zu holen, der bei starken Clubs gespielt hat, der flexibel einsetzbar ist, fand ich wunderbar. Hat dann nicht funktioniert am Anfang. Aber ich finde, Castro ist ein Beispiel für das, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe immer so rumgewitzelt bei uns und gesagt, jetzt gibt es den Hitzeffekt, so wie man beim Trainer sich einen Effekt erhofft. Habe aber eigentlich nicht gedacht, dass der Wechsel eines Sportvorstandes tatsächlich auf die rein sportliche Leistung so einen mega Impuls haben kann. Und auch da räume ich einen Denkfehler ein, weil den hat es tatsächlich. Und das zeigt natürlich, ohne jetzt die Details zu sehr zu kennen, beziehungsweise über manch ein Detail sprechen zu können, weil ich da nichts rausplaudere, was mir irgendwer vertraulich sagt, aber es zeigt am Ende natürlich doch, dass irgendwie zwischen Reschke, Weinziel und der Mannschaft ein solch schlechtes Verhältnis scheinbar am Ende da war, dass das gereicht hat, um jetzt einzelnen Leuten ja, zu ermöglichen, eine bessere Leistung zu bringen. Also es, das, was Hannover gerade schlecht macht, auf Spieler draufzuhauen, scheint jetzt unter Hitz ein kompletter Mentalitätswandel zu sein, dass sich die Jungs geschnappt haben und sagen, pass auf, Castro, du hast das in über 300 Spielen gezeigt, du kannst das. Jetzt kriegt die Köpfe frei, auch ein Gomez, der völlig anders auftritt, seitdem Reschke weg ist. Mich erschreckt es persönlich, dass eine Wechsel auf der hohen Position bis runter in die Mannschaft reicht, aber es ist scheinbar so. Ja? Also das finde ich die Erkenntnis der letzten 2,5 Wochen.
Das ist total erstaunlich. Ich meine, das war ein Punkt, den hatte ich eigentlich für später, aber wo wir jetzt eben gerade dabei sind, das ist wirklich, meine Frage war auch eben, weil man sieht ja die Entwicklung der letzten Wochen und dann ist wirklich die Frage, gibt es sowas wie einen Hitzlsperger-Effekt und den scheint es halt wirklich zu geben.
Ja, den gibt's auf beeindruckende Art und Weise. Da reichen mir schon die Interviews, die ich von Hitz sehe. Es ist ja natürlich inzwischen Profi, hat da bei uns ein ganz gutes Trainingslager in der ARD gehabt als Sportexperte, als Fußballexperte. Ich finde die reine, man muss die Interviews sich mal anschauen. Von den Spielern, von Weinzierl jetzt. Weinzierl haut am Ende seiner Interviews jetzt diese Aussage raus. Jetzt sind wir da, jetzt kommen wir ins Rollen, jetzt kommen wir langsam in Fahrt. Das ist ja nichts Zufälliges. Ja? Das ist ja ein kompletter Mentalitätswandel, wo es vorher mal hieß, ja, erste Schritte gemacht und Step by Step und ja, wir müssen sehen, war ein starker Gegner. Sagt er jetzt, wir fahren nach Dortmund und die sind vielleicht angeschlagen durch Tottenham, sagt Hitz selber auch. Und tritt mutig auf. Ja. Das finde ich sind kleine Details, aber auf sowas achtet man natürlich auch als Journalist und finde ich einen Riesenunterschied zu den letzten Wochen. Und da muss man unterm Strich sagen, ja, es gibt einen Hitzeffekt. Erschreckend, dass der Wechsel auf so einer Position das geht, aber das zeigt halt auch, dass Reschke vermutlich doch mehr in der Kabine unterwegs war und sich da, ohne da jetzt wieder zu sehr ins Detail zu gehen, mehr eingemischt hat, als man es vielleicht sollte und auch negativ eingemischt hat. Und mit Hitz da jetzt ein kompletter Mentalitätswandel entsteht, finde ich hoch beeindruckend.
Ja, das soll ja auch von Reschke diese, ich nenne es jetzt mal Motivations-SMS oder irgendwas in der Richtung gegeben haben, wo er die Spieler angeschrieben hat. Also wo ich mir das echt schwer vorstellen kann, du bist Spieler und dann schreibt dir der Sportdirektor irgendwas. Also hat sich etwas komisch angehört, ob es die wirklich gab, weiß ich nicht. Aber es wäre wirklich komisch oder ja unschön, wenn er sich wirklich so stark in die Belange eingemischt hat, die eigentlich ja eher Trainersache sind. Und wie ich jetzt Hitz einschätze, ist das halt einer, der den Leuten wieder Selbstvertrauen geben kann. Der einfach, ich denke, der wird viel mit den Leuten sprechen, mit den Spielern sprechen. Das ist mit Sicherheit auch ein Vorteil, man erkennt selber Abstiegskampf. Er weiß ja selber, wie das ist, in dieser Situation jetzt drin zu stehen. Und da kann er, glaube ich, halt auch aus einer eigenen Erfahrung heraus versuchen, die Spieler entsprechend zu stärken.
Genau. Also ich finde dieses Stärken, und da sind wir, ich würde mich da echt von jeder taktischen Debatte jetzt ablösen. Da gibt es zwar auch Foren und Kollegen, die da jetzt hin und her schieben und sagen, auch guck hier, Doppel-Sechs oder nicht Doppel-Sechs. Ich halte das für einen totalen Nebenkriegsschauplatz. Ich mache noch mal ein Beispiel auf, wie das jetzt in Hannover stattfindet. Thomas Doll kommt her, die verlieren. Er steht am Spielfeldrand, gibt Interviews und haut drauf und sagt, oh, ist das schlecht, die sind nicht fit und das habe ich ja noch nie gesehen und bin so enttäuscht. Das ist die eine Methode. Die wird definitiv nicht zum Erfolg führen. Habe ich gestern noch im Netz mit ein paar Leuten darüber diskutiert, die da anderer Meinung waren. Und dann gibt es ein anderes Beispiel, das habe ich hautnah erlebt als SWR-Journalist. Nagelsmann übernimmt Hoffenheim, auch eine Mannschaft, die am Boden lag, komplett am Boden lag. Und der hat nichts anderes gemacht und mir das dann auch im Studiobesuch mal ähnlich erklärt. Man hat da auch mal ein bisschen Zeit, vorher und nachher zu reden. Und hat nichts anderes gemacht, als ihnen zu sagen, ihr seid gut, ihr seid gute Fußballer, ihr spielt nicht umsonst hier in der Bundesliga, ich glaube an euch, wir hauen den Gegner weg, weißt du, diese Schiene. Und das sind zwei völlig verschiedene Welten, aber ich glaube, das Letztere funktioniert. Nur das ist eine Chance, eine Mannschaft drin zu halten, die am Boden ist. Ich selber war jetzt kein besonders guter Kicker, habe am Ende irgendwo in der Landesliga in Bielefeld rumgebolzt. Aber auch da war es immer so, wenn dir ein Trainer sagt, pass auf, du hast zwar jetzt zwei schlechte Spiele gemacht, aber ich glaube an dich, dann läufst du völlig anders auf dem Platz, als wenn so eine Mentalität herrscht, noch ein Fehler und du bist raus. Und da sehe ich gerade bei Thomas Doll, deswegen kann der VfB da schon mal beruhigt sein. Nürnberg hat eine zu schwache Mannschaft, steigt ab. Hannover hat einen ganz soliden Kader, aber jetzt in meinen Augen den falschen Trainer verpflichtet, steigen auch ab. Von daher, wenn der VfB das jetzt hinkriegt, diese positive Mentalität, und das scheint ein Plan von Thomas Hitzlsperger zu sein, da reinzubringen und diesem Kader, der wahrscheinlich immer noch unter die besten 12 in der Bundesliga gehört, jetzt in Gang zu bringen, dann ist das die Strategie, die funktionieren kann. Das finde ich super. Also finde ich eine spannende Erkenntnis jetzt.
Ja, wenn du gerade sagst, Selbstvertrauen oder der Wandel in der Mentalität, was mir jetzt einfach auch das ganze Spiel über aufgefallen ist. Ja, klar, wir haben Tore geschossen, aber was mir aufgefallen ist und was ein großer Unterschied ist zu den letzten Wochen, Wenn ein Mitspieler einen Fehler gemacht hat, das heißt Fehlpass, den Ball vertändelt, was auch immer, hast du das Gefühl gehabt, es sind ein, zwei Leute sofort da und versuchen diesen Fehler wieder auszubügeln. Und das hat ganz arg, finde ich, was mit Mentalität und eben mit einem Selbstvertrauen zu tun. Oder halt, es stimmt, oder du kriegst wieder im Team einfach ein besseres Gefüge hin.
Mhm. Ja, total. Man muss sich nur eine Mannschaft in der Bundesliga gerade angucken, die das in absoluter Reinkultur vorlebt, ist Eintracht Frankfurt. Ja, die haben auch gegen Hoffenheim, obwohl Hoffenheim in Unterzahl war, ja, ich habe ja diverse Radioanalysen angehört, habe mir im Internet einiges durchgelesen, da waren ganz viele der Meinung, hey, fußballerisch war das von Hoffenheim richtig gut, auch in Unterzahl noch. Aber die Frankfurter haben gerade, was dieses Mentalitäts- und Charakterthema angeht, sind die halt auf 110% unterwegs. Und wenn ich mir da Spiele angucke, ob auf europäischer Ebene oder nationaler Ebene, das ist echt beeindruckend, wie da teils individuelle Qualität, die nicht vorhanden ist, wieder gut gemacht wird durch diesen Glauben. Und die machen halt in der 88. den Ausgleich und feiern sich dann nicht für einen Unentschieden, sondern die machen 90+6 noch das 3-2. Ja, und wenn sowas auf viel niedrigem Niveau, der VfB kommt jetzt vom anderen Niveau, wenn das gelingt, da jetzt mit 11, 14 Spielern, deswegen finde ich die Reduzierung auch gut, so einen Teamgeist zu beschwören. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass zumindest mal 8 oder 9 der Spieler fließend Deutsch sprechen auf dem Platz. Das habe ich in Sport im Dritten jetzt öfter in den letzten Wochen mit den Gästen besprochen, wo dann immer erst mal wieder um Sosa, Maffeo, González ging. Die ich als einzelne Spieler, haben die alle ihre Berechtigung, aber in der Häufung braucht man jetzt einen eingeschworenen Kreis von 11, 14 Spielern, von denen zumindest mal 8, 9 miteinander flüssig kommunizieren können. Weil dann entsteht genau das, was du gerade gesagt hast. Da hilft man sich gegenseitig und da rettet man sich mal was und dann kann man auch klar miteinander kommunizieren. Das ist Nagelsmann total wichtig und Streich übrigens auch. Und ein Erfolgskonzept von den beiden wurde aber im VfB immer so ein bisschen vergessen in den letzten 2,5 Jahren.
Interessanterweise gerade für dieses Thema, was du jetzt auch mit der Sprache angesprochen hast, hat der Hitzlsperger einen von den Matchwinnern vom Samstag, Kabak, ja sehr gelobt, dass der sehr gewillt ist, alles aufzunehmen. Er will Deutsch lernen, er will das Spiel verstehen. Ist der einfach eher so, du hast auch Maffeo angesprochen, der ist wahrscheinlich eher so das positive Gegenbeispiel, wie sich ein Neuzugang auch von seiner Seite aus versucht zu integrieren, versucht in die Mannschaft einzubringen.
Ja, also ich glaube, ein, zwei davon verträgt so ein Team. Ja, dann braucht man natürlich ein perfekte Organisation drumherum, die denen die Sprache beibringt. Bin ich bei Pavard zum Beispiel, sage ich ganz ehrlich, der war auch schon bei mir im Studio, bin ich etwas kritisch gestimmt. Der hat immer noch große Probleme, vernünftig Deutsch zu reden. Hat jetzt in den Interviews dann auch gesagt, er liebt Deutschland, er liebt Bayern München und will dahin und so. Da muss ich bei allem Respekt sagen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nur der Grund ist, weil bei ihm sehe ich diesen unbedingten Willen, sich einzugliedern, Deutsch zu lernen, sehe ich nicht wirklich. Mein Französisch war dann auch miserabel, deswegen war unser Vorgespräch, das hätte man live übertragen müssen, das war tatsächlich Slapstick und haben uns dann da so durchgekämpft. Aber zurück zu den jungen Spielern. Ich glaube, man kann einen Maffeo holen, einen Sosa holen, auch einen González holen und man kann auch einen Kabak holen. Aber alle 4 in einem Jahr ist in meinen Augen viel zu viel für so einen Kader. Und was Kabak von den anderen unterscheidet, ist in meinen Augen diese Mentalität. Ich war da auch erst skeptisch, habe auch bei mir mit Studiogästen drüber gesprochen, wo es dann hieß, jetzt macht der VfB das falsche Zeichen. Eigene Jugendspieler klopfen an die Tür, sitzen aber jetzt erstmal wieder draußen und dann kommt für teures Geld einer, der erst 17 Mal in der Super League gekickt hat. Man muss jetzt aber sagen, wenn man ihn auftreten sieht, wenn man die Beschreibung von Hitz über ihn hört, dass er mentalitätstechnisch so stark ist, dass er wissbegierig ist, die Sprache lernen will und das alles sich aneignen will und jetzt auch in Fußballspielen sieht, aber in einem festen Gerüst, wo nicht ständig was wechselt, dann muss man das echt loben und kann nur hoffen, dass der es eben schafft, jetzt in einem halben Jahr die wichtigsten deutschen Manöver, nenne ich es mal, Ansagen, Kommentare fürs Spiel schon mal zu lernen. Und dann trägt so eine Mannschaft so einen problemlos mit und der kann sich zu einem tollen Spieler entwickeln. Und wenn der in 3 Jahren für viel Geld irgendwann wegwechselt, dann werden rückwirkend Reschke noch ein paar auf die Schulter klopfen. Was ich nur damit sagen will, einer davon ja, 2 davon auch, aber 4 oder 5 junge Spieler ohne deutsche Sprache, die nicht perfekt zu integrieren sind, das halte ich für kritisch. Und das hat man bei González, Maffeo und Sosa gesehen, bei dem noch ein bisschen mit Verletzungen bedingt, dass das nicht funktioniert.
Wobei gerade González ja jetzt vor seiner roten Karte eigentlich ja relativ gut in Schwung gekommen ist. Also der hatte dann so eine Phase, wo er A, endlich getroffen hat und B, auch vorbereitet hat. Also der hat man das Gefühl, der hat auch die Anlaufzeit gebraucht. Also der hat einfach auch so seine 15 Spiele gebraucht, bis er da hingekommen ist. Aber den hatte ich am Ende hatte ich das Gefühl, dass er auch so langsam angekommen ist.
Ja, der hatte ja eine tolle Vorbereitung irgendwie, wo alle schon ausgerastet sind und gesagt haben, wow, das Wunderkind. Und dann kommen natürlich schlechte Wochen. Dann hat er Großchancen versiebt. Und da hätte ich mir gewünscht, um ehrlich zu sein, dass man ihn mal wieder ein bisschen rausnehmen kann und ihn dann so ein bisschen in Watte packt und der Druck dann eher bei den anderen Spielern ist. Und da ist er natürlich immer wieder in Szene gesetzt worden, ist immer wieder im Spiel gewesen, hat noch weitere Großchancen versiebt, wo ich glaube, klar, rein bei der Schusstechnik ist bei ihm Luft nach oben, bei Ascacibar vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ein anderes Thema. Da ist Luft nach oben, ja, also der ist da nicht so perfekt ausgebildet, wie man sich das gewünscht hat. Das sieht man bei relativ einfachen Abschlüssen, was die saubere Spannstoßtechnik und so angeht, das ist bei ihm noch nicht vorhanden. Würde ihm sicher total helfen, auch den Kopf hochzuhalten im Spiel. Ja, er hat so diese Straßenkicker-Mentalität, Kopf runter und rennt dann in Situationen rein. Aber klar ist das ein talentierter Spieler, der auf Dauer in der Bundesliga funktionieren kann. Aber in dem Alter, mit der fehlenden Integration in so einen Abstiegskampf reinzugeraten, das ist, glaube ich, echt brutal. Und deswegen hätte ich mir bei dem auch gewünscht, dass man ihn jetzt so ein bisschen entlasten kann. Und das passiert natürlich jetzt auch. Ich glaube schon, dass der dann auch wieder seine Chance bekommt. Aber in der jetzigen Phase sehe ich ihn da nicht zwingend und glaube auch, dass es jetzt eben wichtig ist, diese 13, 14 Spieler zusammen zu haben, die da, wie es jetzt eben auch in Esswein und Zuber machen, die mit Schwung von außen reingekommen sind, die mich sehr beeindruckt haben, beide, und gesagt haben, hier, wir kommen jetzt dazu und wir bringen einen Positiveffekt rein. Und glaube trotzdem, dass von der Reihe González, Maffeo, Sosa, Kabak werden schon zwei bis drei überleben beim VfB, aber vermutlich nicht vier.
Du hattest jetzt gerade schon Steven Zuber angesprochen, das ist ja auch ein Winterneuzugang, auch noch von Reschke verpflichtet. Ich war zugegeben ein bisschen kritisch und die ersten Spiele hat er jetzt auch nicht wirklich so, oder ja, waren auch noch nicht so gut von ihm, aber auch der ist jetzt so langsam auch mit. Die Mannschaft festigt sich oder findet sich, ist auch eher ins Rollen gekommen und hat ja jetzt wirklich gegen Hannover ein echt gutes Spiel gemacht. Eine Vorlage, das war die Vorlage für Gomez, und selber zwei Tore gemacht. Da hat man jetzt auch das Gefühl, er ist angekommen, was mich bei ihm wirklich positiv überrascht, weil oft ist ja dieses Thema halbes Jahr Laie. Und bei ihm ist es ja wirklich, ist ja die Laie auch so, dass es ohne Kaufoption oder irgendwas ist. Da habe ich oft das Gefühl, naja, wird er sich wirklich für seinen halbjährigen Verein da irgendwie verreisen, aber er tut's wirklich, er zeigt Einsatz und man hat das Gefühl, er schießt die Tore auch gerne für den VfB. Also es ist nicht nur so ein, ja, okay, ich habe jetzt ein Tor geschossen, sondern man hat das Gefühl, er ist jetzt auch wirklich angekommen.
Ja, also war ich auch skeptisch, gebe ich zu. Ich habe den bei Hoffenheim, habe ich mich immer darüber gefragt, habe auch mit einem Kollegen, Kersten Eichhorn, kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Radio auch, der moderiert da SWR1 Stadion. Sehr fußballaffiner Kollege, der sich seit den 80ern, glaube ich, allerbestens mit dem Kicken auskennt. Und der ist sehr nah an Hoffenheim dran, weil der für uns da Field-Reporter ist. Und habe mit dem immer mal drüber gesprochen. Und irgendwie war mir nicht so klar, was ist der Zuber eigentlich für ein Typ. Habe ihn mal bei der Nationalmannschaft gesehen, bei Hoffenheim war er immer so halbgar im Einsatz, hat so Phasen gehabt, hat er gespielt. Und deswegen war ich eher skeptisch und dachte, okay, cleverer Zug von Hoffenheim. Die wollen den jetzt erstmal vom Hof haben und ein bisschen Spielpraxis ihm geben. Wobei die ja auch einen dünnen Kader jetzt zuletzt durch Verletzungen hatten. Das ist so ganz klar war das dann auch nicht. Aber muss jetzt sagen, was er bringt, was er schon in den allerersten Interviews auch bei uns rausgehauen hat, zeigt, dass der da Bock drauf hat, dass der da so einen Optimismus mitbringt, dass er für sich selber auch eine Chance sieht. Zu sagen, ich präsentiere mich jetzt hier auch vielleicht ein bisschen in einer anderen Rolle, nicht so ganz an der Außenlinie geklebt, ein bisschen zentraler sogar, ein bisschen im torgefährlicheren Raum, und das setzt er toll um. Also ich muss mich da auch da ein bisschen korrigieren. Wir haben ihn jetzt auch übrigens auf unserer Liste als Studiogast. Vielleicht klappt es diese Woche schon, vielleicht klappt es dann in den Wochen danach mal. Aber beeindruckt mich, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz. Haben ein langes Interview mit ihm letzte Woche gehabt, wo ich mal so quer gehört habe. Da sind am Anfang immer noch so ein paar Phrasen dabei, aber wenn man ihn dann kitzelt oder ein gutes Interview mit ihm führt, dann merkt man, da steckt was dahinter. Der hat Bock auf den VfB und schwätzt das nicht einfach so daher, weil er jetzt irgendwie das nächste Wappen küssen muss oder so. Finde ich auch beeindruckend. Also freue ich mich jetzt drauf, das in den nächsten Wochen zu beobachten, und die Leistung gegen Hannover hat viel versprochen jetzt für die nächsten Wochen.
Ja, ich fand allein schon, dass er damals beim Elfmeter gegen Leipzig. Ja, ich meine, du bist einer von denen, die am kürzesten da ist, aber er hat die Verantwortung übernommen, diesen Elfmeter zu schießen. Und wo wir ja alle wissen, Elfmeterschießen beim VfB ist ja so eine Sache. Da ging gefühlt die letzten Jahre nie einer rein. Und da dann die Verantwortung zu übernehmen, das fand ich auch schon stark oder fand ich gut. Und wie gesagt, seit dem Spiel hat er sich wirklich auch gegen Bremen und jetzt gegen Hannover, der steigert sich ständig und das ist sehr schön zu sehen.
Ja, finde ich auch gut. Also auch Esswein, muss ich sagen, wurde auch ja kritisch gesehen, in Social Media mehr als kritisch. Da ist ja dann die Diskussionskultur auch manchmal auf überschaubarem Niveau. Da wurde er ja schon richtig verrissen. Aber auch der hat jetzt fußballerisch, ist er jetzt nicht 120%ig eingeschlagen, aber ich glaube von dem Typ her, der Trainer kennt ihn, hat mit ihm schon zusammengearbeitet, klar hat das auch einen Grund dafür gegeben, aber ich habe jetzt mit dem Berater von Esswein schon auch zu tun gehabt in letzter Zeit und dass der auch einfach in der Kabine ein bisschen für gute Stimmung sorgt und so einer ist, der da reinkommt von außen und sagt, hey, ich habe jetzt bei Hertha ganz schlechte Karten gehabt, ich kriege hier eine neue Chance und deswegen finde ich Esswein und Zuber, die ich beide im Winter jetzt nicht gefeiert hätte als den ganz großen Sprung, machen da gerade einen guten Eindruck auf dem Platz, in der Kabine. Und wenn man die jetzt noch ins richtige Umfeld packt, in so eine funktionierende Mannschaft mit 13 bis 15 Spielern, mit guter Stimmung, die jetzt so langsam zu entstehen scheint, dann ist das alles auf einem relativ ordentlichen Weg, ohne jetzt in irgendeine Euphorie auszubrechen.
Was ich bei Esswein finde, ist, es ist jetzt nicht, vielleicht spielerisch, wie du gesagt hast, es ist jetzt nicht der Top-Gewinn, aber was er hat, der hat den Einsatz und er ist jetzt nicht dieser typische Schwiegersohn, von dem wir in Anführungsstrichen einfach relativ viele hatten. Er ist halt auch einer, der mal gefühlt dem Gegner eine mitgibt oder halt auch ein bisschen, das heißt ja oft, du brauchst so positiv gesagt ein Arschloch auf dem Platz. Und ich finde, die Rolle kann er oder füllt er eigentlich ganz gut aus. Er ist jetzt nicht so dieser ganz liebe und umgängliche auf dem Platz, sondern einer, der vielleicht auch mal ein bisschen giftig ist und dem Gegner halt auch ausstrahlt, Junge, wir gewinnen das Ding heute und ich nehme dir den Ball ab. Also das gefällt mir an ihm ganz gut. Einfach seine Körpersprache, sein Einsatz auf dem Platz.
Genau, und das hat Askasi Bar auf der Ebene Aggressivität immer versucht. In meinen Augen ein bisschen zu einfältig. Also dass das dann manchmal mir zu viel Grätsche und zu viel stumpfer Fußball. Aber da finde ich jetzt erstmal ein absolut einer, der mal einen Schiedsrichter ein bisschen bearbeitet, einer, der mal das Trikot sich aus der Hose reißt und mal zum Fanblock irgendwie ein Zeichen gibt oder so. Das stimmt. Das ist eine Baumgartel, war zeitweise so einer, der das auch mal gemacht hat. Aber da bin ich voll bei dir. Das fehlte dem VfB so ein bisschen, wenn man da irgendwie mal zurückgelegen hat, sind die irgendwie alle so eingesackt und selbst dann die erfahrenen Führungsspieler von Gomez über Gentner bis zu einem wie Beck, die ja dann irgendwie zeitweise auch mal alle auf der Bank saßen, sind alle so ein bisschen weggeduckt und deswegen volle Zustimmung, finde ich, ist in dem Sinne ein Schnäppchen gewesen, der für den VfB gerade relativ viel bringt.
Um nochmal ein bisschen auf das Spiel zurückzukommen, es gab so eine Phase im Spiel, ja, Halbzeit 3-0 geführt. Nach der Halbzeit sind sie ein bisschen verhalten aus der Kabine gekommen. Ja, war nicht mehr so der ganze Zug nach vorne drin, was auch verständlich natürlich ist bei dem Ergebnis. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nachdem das 3-1 gefallen ist, es war ja schon kurz davor eine große, große Chance, dieser Kopfball, den er echt freistehend interessanterweise noch am Tor vorbeigeschossen hatte, geköpft hatte. Danach ist er dann wirklich das Tor gefallen. Und da hatte ich so kurz das Gefühl, die Mannschaft wird wieder sehr, sehr unsicher. Da sind sie auf einmal hinten nicht mehr gut gestanden. Und diesmal hatten wir dann auch das Spielglück mit diesem 4-1 zu Zuba. Aber diese Phase zwischendrin, das ist das mit Sicherheit, wo der VfB noch dran arbeiten muss. Oder wie hast du diese Minuten der, ich nenne es jetzt mal Minuten der Unsicherheit gesehen?
Also ich glaube, die Phase hat eher was mit Hannover als mit Stuttgart zu tun. Ich glaube, natürlich hat Hannover sich bei einem 3-0 in die Kabine gesetzt. Dann wird Doll, wie ich ihn jetzt so kennenlerne und wie ich ihn gesehen habe, wird da ein ganz große Standpauke ausgepackt haben, wird an deren Ehre appelliert haben. Dann haben sie, glaube ich, auch direkt nochmal gewechselt. Und dann ist Hannover natürlich erstmal mit mehr Schwung rausgekommen und natürlich mit so einer Alles-oder-Nichts-Mentalität. Ich meine, was hast du zu verlieren, wenn du so weit hinten liegst? Ja? Und dann kriegt der Jonatas, war es ja, die große Chance. Ich glaube, es hat eher was mit Hannover zu tun, dass die ein bisschen anders aus der Kabine gekommen sind und dann der VfB die Schwächen der letzten Wochen auch aufgezeigt hat, dass sie da eben nicht unendlich stabil sind und selbst bei einem 0, bei einer 3-0-Führung nicht unendlich stabil sind. Das ist natürlich ein Warnsignal und zeigt, dass man auch gegen diesen Gegner Hannover, der jetzt gerade zu den schlechtesten zwei Teams der Liga gehört, dann nicht sattelfest ist. Und natürlich auch eine Warnung jetzt für die Wochen, die jetzt bevorstehen mit drei knüppelharten Spielen, Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt. Aber dann kommt eben das 4-1. Ja? Das wäre vielleicht in den letzten Wochen nicht gefallen. Das ist dann so ein Dran-Glauben, so ein Mentalitätsding. Der Ball stolpert dann rein. Zuber feiert das wie ein Tor im Pokalhalbfinale, was ich auch gut finde, ja, dass man sich dann darüber freut, dass man sich danach auch, dass alle zusammenlaufen, sich da umarmen. Ich glaube, das gibt total viel. Und so eine Phase haben sie überstanden. Klar, kriegen sie das Gegentor, kriegt auch Hannover nochmal eine Chance davor. Ist so, hat aber in meinen Augen dann eher was zu tun, dass sich ein bisschen was bei Hannover in der Halbzeit geändert hat und der VfB darauf nicht adäquat reagieren konnte. Egal, Mund abputzen, um das Phrasenschwein, was ihr hoffentlich nicht habt, nochmal ein bisschen zu versorgen.
Schon gut gefühlt.
Schon gut gefühlt. Oh Gott, ja, harte Kritik hier gleich.
Nein, alles gut.
So sehe ich es eher. Ja, und zeigt aber, dass man diese Phase nochmal gut analysiert und sich überlegt, was machen wir oder was lernen wir aus den Fehlern, wenn wir jetzt mal beim Stand von 1-1 oder 2-1 gegen die nächsten Gegner, wie gehen wir dann vor? Ja? Und darauf müssen sie vorbereitet sein.
Ja genau, dann können wir einfach schon, du hast es schon angesprochen, die nächsten Wochen werden hart. Es warten Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt auf uns. Also wirklich drei Mannschaften, die deutlich, deutlich, deutlich über dem VfB stehen. Spielerisches Niveau, Platzniveau. Und da ist die Frage, was kannst du aus dem Hannover-Spiel, was können wir mitnehmen? Worauf können wir aufbauen? Und was gibt uns Hoffnung, vielleicht dort auch zu punkten?
Also ich finde für mich alles entscheidend, diese beiden Interviews, die ich gehört habe von Weinzierl und Hitzlsperger nach dem Spiel. Auch in verschiedenen Sendern habe ich die gesehen und das ist ganz klar abgesprochen, das ist ganz klar ein Wechsel der Art und Weise, wie sie gesagt haben, wir fahren jetzt nach Dortmund, die haben hoffentlich, leiden die noch unter der schlechten Woche, die sie vielleicht gegen Tottenham haben, hoffentlich sind die irgendwie wackelig, bleiben instabil und dann nutzen wir das oder versuchen das zu nutzen. Finde ich eine super Ansage. Ja? Also wieso sollte man sich jetzt verstecken und allen der Welt erzählen, oh, Dortmund, toller Kader, Millionen wert, toller Fußball, Spitzenreiter, bringt gar nichts. Ja? Sondern wenn die gegen Augsburg verlieren können und wenn die jetzt gegen Tottenham versuchen, noch ein Wunder hinzubekommen, ob das klappt oder nicht, ich glaube es eher nicht, dazu ist Tottenham zu stark, ist ihnen aber zuzutrauen, dann tritt doch auf und sag, klar, wir fahren da jetzt hin, wir brauchen Punkte, wir wollen welche holen. Wenn es am Ende klappt und zwar mit einer positiv-offensiven Einstellung, dann nehmen wir das mit. Aber dieses, was in der Hinrunde manchmal der Fall war, wir fahren jetzt nach Leverkusen oder nach Gladbach oder sonst wo und versuchen 0-0 zu spielen, wie soll das funktionieren? Und in der jetzigen Phase, dann fahr jetzt nach Dortmund, sei optimistisch, sei der große VfB, muss man auch mal ein bisschen so raushängen lassen, finde ich auch wichtig. Gibt es in der Bundesliga viel zu viel, dass ich irgendwelche langweiligen PKs sehe, wo irgendwer den nächsten Gegner lobt? Nee, mach doch mal mit Optimismus da das Spiel. Wenn sie einen Punkt mitnehmen aus Dortmund, cool. Wenn es drei sind, sensationell. Bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Hängt aber total von diesem Spiel jetzt von Dortmund unter der Woche ab. Und wer da jetzt sich als Experte raushängt und sagt, ich kann euch das ganz genau sagen, wie das Spiel ausgeht. Ich selber bin bei Kicktipp, werde also Donnerstagabend irgendwann da meinen Tipp eingeben müssen. Und da kriege ich jetzt schon Schweiß auf der Stirn, weil ich momentan noch Dritter insgesamt bin. Muss da meine Position absichern. Also ich weiß auch noch nicht, was ich da tippe. Ja. Aber wenn sie die Mentalität jetzt aufrechterhalten und dann gegen Hoffenheim, Derby, hört keiner gern, Südwestduell, sagen wir es so, dann kann man aus den drei Spielen vielleicht vier Pünktchen mitnehmen und das wäre doch gut.
Also vier Punkte wären mit Sicherheit optimal und du hast ja jetzt eigentlich einen sehr interessanten Punkt angesprochen, der wurde ja sehr oft kritisiert, dass der VfB eben oft sagt, das sind die Bonusspiele. Wie Baumgartl zum Beispiel vor dem Spiel in München, das ist das Bonusspiel. Oder man hatte sehr oft das Gefühl, dass wenn es gegen die Großen, in Anführungsstrichen Großen geht, dass der VfB sich eben, ja, wie du es gesagt hast, zu oft versteckt hat. Und so gesehen, ich weiß jetzt nicht, woher der Wandel kommt oder warum da jetzt ein Wandel da ist, warum jetzt auf einmal gesagt wird, ja, man kann auch was in Dortmund mitnehmen. Aber es ist natürlich von der Ausstrahlung oder was du natürlich auch als Trainer oder Verantwortliche, du gibst ja weniger Ausreden, wenn du sagst, nee, das ist kein Bonusspiel, wir versuchen dort was mitzunehmen, das ist einfach was anderes und das finde ich auch sehr gut, dass da ein Wandel da ist. Ich war da ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich das gehört habe, dass es auf einmal hieß, ja, da kann man was mitnehmen, dachte ich, hey, ganz neue Töne, aber muss ich auch sagen, das gefällt mir, weil nur so hast du da eine Chance, was mitzunehmen.
Das gab es die letzten 10 Jahre eigentlich nur bei Bayern München, die gesagt haben, wir gewinnen. Das fing mit Effenberg-Zeiten, oder da war das ganz, ganz hart, dass der gesagt hat, wie in Leverkusen, unentschieden oder was, nix, wir gewinnen. Dann gab es das in der Bundesliga im Prinzip nur bei Bayern München noch. Alle anderen haben vor jedem Spiel gesagt, der nächste Gegner ist stark. Ja, selbst wenn, was weiß ich, Gladbach in Augsburg spielt, hieß es noch, die Augsburger unheimlich toll. Und so. Das ist bei mir alles ein bisschen zu höflich. Bei Nagelsmann erlebe ich es ab und an, dass der mal sagt, klar fahren wir dahin, um zu gewinnen. Ja? Also klar wollen wir das Spiel machen, wir sind die bessere Mannschaft. Das gefällt mir echt gut, weil das in die Bundesliga auch wieder so ein bisschen Schwung reinbringt. Und ich finde das, es ist exakt vor 2,5 Wochen oder 2 Wochen ist es aufgetreten jetzt. Seitdem ist dieser Mentalitätswandel da. Also müssen wir davon ausgehen, dass es was mit Thomas Hitzlsperger zu tun hat und können ihm jetzt schon dazu gratulieren, dass er das geschafft hat. Und ich finde das toll. Also wenn ich zu Hause gegen Hoffenheim spiele, die Woche drauf, dann will ich klare Ansagen hören und dann will ich vom VfB Stuttgart, egal wo sie in der Tabelle stehen, dann will ich von Leuten hören, wir haben das Stadion voll, wir haben da die Top-Stimmung, wir sind die bessere Mannschaft, wir hauen die weg. Ob das am Ende klappt oder nicht, aber wenn ich das vorher höre, dann wird auch der ein oder andere Hoffenheimer denken, boah, jetzt hier in der Arena und die Derbys waren immer hitzig oder die Duelle.
Genau. Vorsicht.
Ja, ich lasse mich da schon reinziehen ins Derby, weil meine Kollegen das immer, neulich war irgendwie Groß Asbach gegen Aalen, da sagt irgendwer bei uns, hier das Derby und ich bin da eigentlich sehr anfällig, weil ich maximal Preußen Münster gegen Arminia, Everton gegen Liverpool und Dortmund gegen Schalke und dann vielleicht noch Karlsruhe Stuttgart als Derby sehe, jetzt ein bisschen überspitzt. Also von daher alle Fans, die zuhören.
Nachbarschaftsduelle.
Genau, nennen wir es Nachbarschaftsduelle oder wie wir mal so schön sagen, Südwestduelle. Ja, dann ist der Sender auch wieder voll am Start.
Genau, das hört sich dann auch unverbindlicher an.
Exakt.
Was denkst du, werden wir Maffeo nochmal sehen?
Gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass er aus der Reihe, die ich da vorhin durchgegangen bin, vielleicht sogar der ist, der am Ende weg ist, weil natürlich er auch sehr stark mit Reschke verbunden war. Also das wissen natürlich die meisten, die sich intensiv mit dem VfB beschäftigen, dass da schon so eine Verbindung über diese City Group of Football, die da ihre Partnervereine in der ganzen Welt haben und auch der Club, wo dann Maffeo herkam, da in diesem Gebilde City Group of Football verwurzelt war und dass da irgendwie Reschke und Pep und Netzwerk dann irgendwie gewerkelt haben und der deswegen hergekommen ist und vielleicht ein talentierter Fußballer ist, aber bei dem ich mit jetzt nahendem Nachwuchs, ich glaube, die Frau ist schwanger, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ich habe das Gefühl, dass der überfordert ist mit der ganzen Situation. Neuer Verein, neues Land, neue Sprache, Nachwuchs mit Anfang 20. Also ich habe das Gefühl, das ist von so einem Burschen einfach zu viel und dass da einige Spielerberater vielleicht zu sehr an die Dollars gedacht haben, statt mal zu überlegen, wie können wir aus dem talentierten Spieler in den nächsten Jahren mehr rausholen. Also ich vermute, wenn es jetzt nicht zu einem Sinneswandel kommt, wir landen wieder bei Thomas Hitzlsperger oder dem neuen Sportdirektor, der vielleicht kommt, wenn da kein Sinneswandel entsteht, dass die sagen, pass auf, das ist ein Juwel, den müssen wir jetzt in Watte packen, geben dem alle Zeit der Welt. Mein Gefühl sagt, der ist im Sommer weg, aber falls ich irgendwann mal zu der zweiten Ausgabe eingeladen werde und das dann nicht stimmte, dann Asche über mein Haupt.
Gut, ich glaube, es ist wirklich schwer abzusehen. Es wird auch die Frage sein, ist Weinzierl dann noch Trainer, weil du hast es, man hat das Gefühl unter Weinzierl und Maffeo, das wird nicht mehr wirklich funktionieren. Da scheint schon das Tischtuch ja deutlich durchschnitten zu sein.
Ja, es gab ja auch Gerüchte, dass da Spielerberater sehr aktiv sind im Hintergrund. Das sind alles so Sachen, die wir auch als Journalisten immer so halbseiden wissen. Und kann man ja auch mal sagen, es gibt ja schon so Kategorien, wenn man Dinge erfährt. Wir nennen das dann unter 1, unter 2, unter 3. Wenn man etwas unter 1 erfährt, dann darf man es verwenden und auch sagen, von wem man es hat. Unter 2 ist eine journalistische Kategorie. Da darf man das zwar wissen und auch verwenden, aber sagt nicht von wem. Und unter 3 heißt dann, ich kriege eine exklusive Info und verwende die auch nicht, habe sie nur im Hinterkopf. Und so geht es uns natürlich manchmal, dass man schon was erfährt, dass auch bewusst einem Informationen zugespielt werden, in der Hoffnung, dass wir es dann irgendwie verwenden. Und klar hat man da gehört, dass Berater von Askasibar oder auch von Maffeo sehr aktiv waren und sich einmischen wollten und auch entscheiden wollten, auf welchen Positionen die spielen. Und wenn sowas entsteht, dann würde ich als Trainer, der jetzt ja um sein Überleben in Stuttgart kämpft und als starker neuer Sportvorstand, würde ich dann vielleicht auch sagen, mit solchen Leuten arbeiten wir halt nicht mehr zusammen. Wenn das so ist, weiß ich aber nicht. Dazu bin ich nicht täglich nah genug dran.
Also gerade bei Maffeo, also ich denke, das sind wirklich zwei Seiten. Das einerseits, denke ich, hat der VfB mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Man hat ihm vielleicht einfach auch zu viel zugemutet, weil, ja, oft gab es dann keine Alternative. Er musste spielen. Das, was du eigentlich auch vorhin gesagt hast bei González, dass sehr oft mussten sie ran, sie hatten eigentlich gar keine andere Option, weil einfach auch die Alternativen gefehlt haben. Aber mit Sicherheit hat auch er von dem, was ich so aus dem Stuttgarter Umfeld hier gehört habe, hat er natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, weil einfach die Professionalität an vielen Stellen hat einfach vermissen lassen. Und so gesehen, da bin ich wirklich gespannt, ob die zwei sich, also VfB und Maffeo, nochmal zusammenfinden. Oder rein mein Gefühl würde auch sagen, das wird im Sommer, würde das Ganze erledigt sein. Ich glaube, der VfB hätte es schon am liebsten im Winter beendet, aber hat einfach, es gab keine Option, dieses Geschäft.
Oder und ein Verein trägt da schon noch eine Verantwortung, ja, wenn ich so jemanden hole. Und das ist ein junger Bursche. Jetzt denk mal an dich selber zurück, oder ich meine jetzt mit Mitte 30 rede ich schlau daher über ein paar Dinge im Leben, aber das habe ich halt mit 20 noch nicht auf der Reihe gehabt. Habe ich das noch nicht hinbekommen, und deswegen ist da eine Riesenverantwortung von einem Club. Wenn ich so jemanden herhole, der kann ein anspruchsvolles Umfeld haben, der kann irgendwie drei Berater aus vier verschiedenen Ländern haben, aber ich muss als Club auch die Verantwortung übernehmen und den versuchen, bestmöglich zu integrieren. Wenn das alles geleistet worden ist und mit Übersetzern auf Trainingsplatz und so das alles gegeben war und es trotzdem nicht funktioniert, dann finde ich es berechtigt zu sagen, wir gehen getrennte Wege und gucken, dass uns das nicht zu teuer zu stehen kommt, weil da ja schon auch ein paar Euro geflossen sind.
Richtig.
Wenn aber jetzt festgestellt wird, hey, der ist gar nicht so gut integriert worden oder man hat gar nicht versucht, alles zu geben für den, und das ist ein Rohdiamant, dann wiederhole ich mich nochmal, dann gibt ihm eine zweite Chance. Aber ich bin auch eher bei dir und sage, von den vier genannten sind Sosa und Maffeo am ehesten die, die wir dann bald nicht mehr sehen.
Bei González, denke ich, oder da wird es interessant zu sein, wie er jetzt nach seiner Rotsperre, denke ich, er wird mit Sicherheit nicht in die Startelf direkt zurückrutschen. Das glaube ich nicht, die nächsten Spiele. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall eine Alternative für einen Wechsel sein. Oder wie siehst du es?
Ja, absolut. Warum? Gern auch von der Bank. Total. Also ob es jetzt Esswein, González ist, ob auch ein Tommy, der ja irgendwie komischerweise jetzt noch nicht so richtig ins Rollen kommt. Aber es sind viele Optionen. Ja. Und wenn es dann mal gut läuft oder sie auch Spiele haben, ich denke dann auch irgendwann an Nürnberg und solche Partien, dann ist es doch toll, dass man die auf der Bank sitzen hat. Ich hoffe, dass die Davi jetzt irgendwie seinen Beitrag wieder leisten kann, weil das ist einfach für einen VfB eigentlich ein Ausnahmefußballer, aber man hat natürlich dann nicht die Katze im Sack zurückgeholt, sondern man wusste, dass der große Knieprobleme hat. Das hat sich jetzt dann auf die Achillessehne irgendwie durchgeschlagen. Das ist tragisch für ihn selber. Und natürlich ein hohes Risiko gewesen vom VfB. Und ich kann nur hoffen, dass der jetzt, sagen wir mal, noch 5 bis 8 Spiele irgendwie in der Rückrunde machen kann. Und das würde dem VfB, glaube ich, echt helfen, weil er halt dann schon einen Unterschied machen kann.
Genau, er hat halt dieses spielerische Niveau. Er kann mal den Pass spielen, den andere halt vielleicht nicht spielen können. Und das ist mit Sicherheit das, wo wir auch die nächsten Wochen noch dran arbeiten müssen. Ich meine, das sah gegen Hannover, sah es teilweise schon wirklich nach Fußball wieder aus, den wir wochenlang davor nicht gesehen haben. Aber es war nicht mehr nur dieses Stückwerk, wie wir es am Anfang hatten der Saison oder auch jetzt am Anfang der Rückrunde. Es sah schon besser aus, aber rein vom spielerischen Wert, die Davi mit Sicherheit einer, der da unterstützen könnte. Aber ja, ich bin echt unsicher, wie oft wir den noch sehen werden, diese Saison.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das ist natürlich, das ist ein Risiko. Klar, Ginzek weg. Auch der hat ein wackeliges Knie gehabt. Dann hat man noch ein paar Euro dazu bekommen und kriegt die Davi zurück. Aber da ist es natürlich alles andere als ein Geheimnis gewesen, was mit ihm gesundheitlich ist. Ich hatte ihn auch mal im Studio. Da ging es dann darum, dass er jetzt ja dann vegan lebt und das alles so ein bisschen noch professioneller angeht. Das finde ich auch total ehrenwert. Aber es ist halt einfach bei ihm sehr deutlich zu sehen, dass es nicht für 30 Spiele im Jahr reichen wird. Das nimmt man dann entweder in Kauf oder man geht das Risiko eben nicht ein. Aber jetzt für die Saison ist der Drops gelutscht. Also hoffe ich, dass der 5 bis 8 Spiele machen kann, dass man auch ihm sagt, hier, wir glauben an dich, zeig, was du kannst, du hast alle Freiheiten, und er dann vielleicht auch einer ist, der ein Gommes mal ein bisschen füttert. Und auch da hoffe ich, dass das ist die Kritik von außen natürlich groß, aber bei Mario Gomez, auch wenn der jetzt immer gesagt hat, er ist weiter und reifer und ein bisschen ruhiger geworden, der lebt immer noch total von diesem Zuspruch. Ja, das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Das kennen wir aus den Nationalmannschaftszeiten. Ich glaube, auch Gomez, muss man wirklich sagen, muss man stark reden, ja, auch wenn der so erfahren ist und so lange dabei. Wenn der das Gefühl kriegt, hier, wir vertrauen dir und ihm die Stärken einredet, ist das immer besser, als wenn er, wie es unter Reschke zuletzt war, bei den beiden soll es ja auch nicht gerade harmonisch zugegangen sein, wenn an ihm gezweifelt wird. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, auch als Fan wird man da ungeduldig, aber ich glaube, das ist die einzige Lösung, dass man den Jungs, die ihren Karrierehöhepunkt schon ein bisschen hinter sich haben, sagt, hey, wir glauben an euch, ihr könnt das. Und wenn man ihm nochmal 100 Tore seiner Karriere vorm Spiel vorspielt, irgend sowas in der Kategorie, kann nur helfen.
Was mir bei Gomez aufgefallen ist, jetzt gerade in der zweiten Halbzeit, da hast du oft das Gefühl, er winkt früher ab. Also es ist so eine Körperhaltung, die dir oft sagt, den Ball kriege ich eh nicht. Und also ich hatte das Gefühl, die Körperhaltung oder die Ausstrahlung war vor ihm, gerade in der zweiten Halbzeit, kurz auch bevor er dann wirklich ausgewechselt worden ist, war ja ein bisschen schwach. Also ich fand es wirklich so, manche würden sagen, es ist typischer Gomez. Ja, er ist gefühlt quasi noch nie zu viel gelaufen oder das, was sie ja in diesem berühmten Interview oder in dieser Aussage mir mit Scholl ihm ja mal vorgeworfen hat. Also manchmal hatte man auch so jetzt gerade in der zweiten Halbzeit hattest du einfach das Gefühl, er geht jetzt nicht wirklich den extra Meter.
Also ich glaube, bei dem gibt's nur eine Komponente, Selbstvertrauen oder kein Selbstvertrauen. Mhm. Wenn er das hat und es läuft, ist das eine Tormaschine. Das haben wir in München gesehen, das hat man in der Nationalmannschaft in guten Phasen gesehen, das hat man auch in Istanbul gesehen, bei Beşiktaş. Wenn er kein Selbstvertrauen hat und wenn er stark kritisiert wird, und das wurde er von Reschke, das ist kein Geheimnis, auch intern, und man ihm so ein bisschen abspricht, dass er das noch kann, was er mal konnte, dann braucht man ihn spielen lassen. Ja, aber wenn er eben das ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder hat, dieses 1-0 da macht, ja, war natürlich auch ein toller Pass, war ein debakulöses Abwehrverhalten, aber egal, er macht ihn halt rein. Ja. Er wischt ihn ja nicht mal richtig, der holpert dann auch so ein bisschen rein, aber egal, er ist da und macht den. Da muss man sich jetzt als Club, glaube ich, entscheiden. Will ich auf den setzen und gebe ihm volles Vertrauen und hoffe, dass der noch 10-12 Buden macht, dann ist alles gut. Wenn ich das nicht glaube, dann darf ich ihn gar nicht spielen lassen.
Was 6 solche Punkte brauchen wir für Nicht-Abstieg?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich schreibe erstmal Hannover und Nürnberg ab. Okay. Ganz offensiv sehe ich keinerlei Hoffnung. Nürnberg ist einer der schlechtesten Bundesliga-Kader der letzten 15 Jahre wahrscheinlich. Großes Lob an den Kölner, dass er mit denen überhaupt aufgestiegen ist. Verstehe auch nicht, dass sie ihn dann gefeuert haben. Ich wäre da an deren Stelle würdevoll durch die Saison gegangen und hätte gesagt, komm, ein Neuanlauf in der zweiten Liga. Hannover, habe ich schon mehrfach drüber geredet, sehe ich unter Doll überhaupt keine Chance. Und dann, ist es eine Frage, wie entwickelt sich Schalke? Was geht bei Augsburg noch? Ich vermute, dass Schalke noch ein paar Pünktchen holen wird. Auch da gibt es jetzt so ein bisschen Mentalitätswandel. Tedesco darf natürlich erstmal noch. Was haben wir? Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich reichen irgendwelche Punktzahlen so Anfang 30, ne? Das würde wahrscheinlich schon hinhauen. Ich glaube, von irgendwelchen 40ern müssen wir gar nicht mehr reden, aber irgendwie so.
Unrealistisch.
Und wenn es so 31, 32 Pünktchen sind oder sowas in der Richtung. Hängt aber brutal stark davon ab, wie Schalke noch ins Rollen kommt. Ich glaube nicht, dass Freiburg oder so da noch reinrutschen. Dazu sind die zu heimstark. Die machen ihre Punkte. Also Tendenz, ein klares Duell zwischen Stuttgart und Augsburg und dann macht der VfB halt irgendwie 31 Punkte und Augsburg 30.
Also das Spiel in Augsburg wird halt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden.
Das wird spektakulär, ja.
Das wird eigentlich das zentrale Spiel. Gegen Nürnberg musst du gewinnen, das ist klar.
Genau.
Und dann könntest du mit einem Sieg in Augsburg, könntest du ja, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Das wird mit Sicherheit spannend. Also ich hoffe einfach halt, dass in den nächsten Wochen, jetzt wo diese schweren Spiele kommen oder diese starken Gegner, dass wir da einfach mal einen Punkt holen, ebenso wie Augsburg das getan hat, diesen unerwarteten Punkt.
Genau, gegen Hoffenheim zu Hause gewinnen. Beispielsweise, genau. Ja. Was ich nicht für völlig unmöglich halte. Da ist es tatsächlich dann die Frage, wie geht man in das Spiel rein. Aber das hat eben diesen, ich sag's nicht, hat diesen Südwest-Duell-Charakter. warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, gewinnt noch zweimal und dann schafft ihr es an Augsburg vorbei. Das reicht halt nicht.
Genau.
Dazu ist die Bundesliga, jeder kennt diese letzten 4 Spieltage, wo dann immer noch mal ganz wilde Sachen passieren, wo irgendwer, weil dann trifft man am Ende noch mal auf einen Gegner, der schon 9. ist und nach oben und unten nichts mehr geht und gewinnt. Also das wird schon Richtung 30 Punkte gehen, ein Stück drüber vielleicht. Ja, und sonst, Christoph Daum saß ja neulich bei mir, der hat mir dann beim Abendessen nach der Sendung, wollte er mir auf dem Bierdeckel unterschreiben und hat gesagt, er glaubt an das Relegationsspiel Stuttgart gegen Union Berlin. Hui. Und das ist schon ein paar Wochen her.
Okay.
Und es ist sehr realistisch. Also könnt ihr dann gerne nochmal reinspielen, wenn es soweit sein sollte. Er hat mir mit großem Glauben versichert, Stuttgart gegen Union Berlin, Relegationsspiel, und Stuttgart gewinnt dann auch. Das kann ich noch als gute Nachricht mitzugeben.
Uff, wenigstens Orakel das. Daumen. Dann gegen Carlos Mané, interessanterweise, der ja dort mittlerweile untergekommen ist.
Ja. Der in Bestform auch dem VfB gut tun würde.
Absolut. Also das ist wirklich einer, den ich gefühlt vermisse, weil er einfach, wenn er denn fit war, wirklich immer seine Leistung gebracht hat.
Ja.
Ein sehr guter Spieler.
Definitiv.
Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen neben dem Platz schauen. Es gab ja einerseits das VfB im Dialog, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise über Hitzlsperger haben wir schon gesprochen, der sich da meines Erachtens sehr gut präsentiert hat, der da mit Sicherheit die beste Erscheinung in dieser Veranstaltung war, weil er einfach medienerfahren ist, gut antworten kann, sympathisch rüberkommt. Und letzte Woche gab es dann noch, ja, jedes Jahr wieder kann man sagen, wenn der VfB irgendwie unten drin steht, gibt es eine Kampagne, um den Zusammenhalt zu stärken zwischen den Fans und dem VfB. Dieses Jahr heißt es, wir sind Stuttgart, was am Freitagnachmittag mit den ersten Bildern gelauncht worden ist. Das heißt über Facebook, über Twitter, über Instagram. Du hast es auch verfolgt. Wie ist es bei dir angekommen, die neue, quasi wir halten zusammen, wir steigen nicht ab Kampagne?
Also wenn man das ganz unabhängig von der sportlichen Situation macht, halte ich sowas für eine berechtigte Idee. Das ist dann aber, muss man leider so ehrlich sagen, nichts anderes als eine Kundenbindungsmaßnahme. Das hat auch mein Lieblingsclub mal mit Wir sind Ostwestfalen versucht. Und da wollte man dann aus dem Großraum Ostwestfalen mit Plakaten Menschen begeistern, doch mal zu Arminia ins Stadion zu kommen. Wenn es in der Hinsicht gedacht ist, dann bin ich zwar trotzdem Romantiker und sage lieber Mitglied und Fan statt Kunde, aber dann kann man sowas machen. Es in der jetzigen Phase zu machen, halte ich für nicht besonders sensibel, beziehungsweise müsste es dann weniger Marketing-Touch haben. Es hat halt schon diesen Hochglanz-Touch. Ja? Ich habe kein Gefühl, dass da irgendein Zufallsschnappschuss auf den Bildern ist, sondern das sind Hochglanzbilder. Und da würde ich jetzt mal sagen, mit so ein bisschen Blick, ich war ja mal bei einem Handball-Bundesligist auch in der Geschäftsstelle oder als Pressesprecher dabei und konnte mir auch darüber Gedanken machen. Ich glaube, man muss da ganz sensibel sein, wenn man sowas auspackt und wie authentisch das dann wirkt. Und ich finde es keine glückliche Phase, das kann man anders kommunizieren und muss da jetzt nicht mit dieser Kampagne kommen. Das ist ein Versuch, finde ich auch von der Marketingabteilung nachvollziehbar, aber ich glaube, es gibt glücklichere Zeitpunkte, und wenn man die Antworten sieht, klar, Facebook ist immer scharf, sicherlich so das schärfste Social Media gerade, wo sich viele dann auch hinter falschen Namen verstecken und dann da so ein bisschen rumtrommeln. Ich glaube, es hätte andere Möglichkeiten gegeben mit den Spielern, mit authentischen Botschaften. Und wenn dann mit Fans, dann auch mal der Dicke mit der Bierwampe, der irgendwo im Clubhaus steht oder so, dann einfach so eine ehrliche Kampagne. Da ist mir diese Marketingstrategie, die heute gefahren wird von vielen Clubs, die ist zu platt und zu sehr Hochglanz. Und deswegen wird das nicht so richtig funktionieren, zumindest nicht beim Inner Circle rund um den Verein.
Ich bin einfach gespannt, was noch kommt, weil für mich waren diese Motive, die waren halt sehr austauschbar für mich. Also ich meine, ich habe ja so beruflich auch ein bisschen was mit Werbung zu tun und solchen Geschichten. Und das sind für mich waren das sehr, sehr austauschbare Bilder, die hättest du irgendwo bei Adobe Stock kaufen können. Ja, irgendwie, ich suche Paar, was irgendwo in der Stadt steht. Ich mache wir sind Stuttgart Claim drunter. Dadurch, dass halt überhaupt kein Zusammenhang war, was denn diese bedeuten. Heute ging ein neues Bild raus mit einer Familie offen in Stuttgart vor dem Markt. Also da
habe ich gesehen.
Da war zumindest der Stuttgart-Bezug deutlicher zu erkennen. Aber auch da ist natürlich, das könnte jede x-beliebige Familie sein. Also es ist einfach irgendwie, es ist sehr austauschbar. Ich bin gespannt, was noch kommt, ob sie es noch ein bisschen retten können, meiner Meinung nach. Weil also für mich ist so die Kampagne noch ein bisschen halbgar, eben ein bisschen austauschbar. Und ich bin echt gespannt, was die Agentur, die das, die Kampagne mitgestaltet hat, das wird der VfB, denke ich, nicht allein getan haben, was die da noch im Köcher hat, was da noch bei rumkommt, da bin ich echt gespannt.
Ich beobachte das länger schon bei Social Media. Ich meine, der VfB ist da stark aufgestellt, haben eine gute Followerzahl und so. Also jetzt sagen wir mal in ihren Dimensionen, wir reden nicht von Dortmund oder Bayern München, das sind da eigene Imperien. Aber die große Schwachstelle bei Social Media, bei den Spielern und auch Vereinen ist in letzter Zeit, dass es den eigentlichen Effekt von Social Media, nämlich nah dran zu sein, hinter die Kulissen zu schauen, auch so ein bisschen nicht Hochglanz, ja, so ein bisschen rough und dirty, wie man ja so bei Social Media auch sagt, dass das mal, wir sehen jetzt Balotelli, der da den Torjubel gefilmt hat, bin ich jetzt auch kein großer Fan von, dass jetzt die Handys mit auf dem Platz sind, aber das ist für mich Social Media und dieses lang vorbereitete, jetzt fast so ein bisschen, das kriegt dann fast so ein bisschen Fernsehwerbung-Style, Das sehe ich nicht so richtig. Und ich glaube, das spüren auch Fans ganz sensibel. Und wenn dann ein Post gemacht wird, wo dann noch die Trikotpreise verlinkt sind und so, da kriege ich ehrlich gesagt, wenn das bei Arminia der Fall wäre, jetzt denke ich mal aus Fanperspektive, da kriege ich dann auch, kriege ich auch Halsweh. Ja? Also ich will lieber über Social Media begeistert werden, weil ich irgendwie sehe, wie Klos im Trainingslager irgendeinem anderen Wassereimer im Kopf schüttet. Und hol mir dann, weil ich Arminia-Fan bin, halt irgendwann wieder das Trikot. Aber ich will nicht, dass mir bei Facebook rund um die Uhr gesagt wird, hier, kauf das und kauf den und hol dir noch einen Bademantel und Adventskalender. Das ist, glaube ich, echt der falsche Ansatz. Und dann wird das Mitglied noch mehr zum Kunden. Und ja, da würde ich wünschen, dass das den Clubs ein bisschen bewusster ist, dass sie da ein bisschen sich zurückhalten und einfach die schönen Sachen, die sie haben. Und wenn es ein Fan ist, der seit 60 Jahren ins Stadion rennt und in Sillenbuch wohnt oder so und man bei dem vorbeigeht und der auf Tiefschwäbisch sagt, hier der rote Buschring und so, mein Verein, wäre immer cooler, als voll auf die 12 irgendwas zu verkaufen. Und deswegen hoffe ich, dass sie da ein bisschen vorsichtiger sind und in ihrem Social Media oder Marketing-Team merken, dass so die echten Werte VfB das bessere Verkaufsargument wären.
Ja, das ist interessant, weil zwar hatte der Lennart von rund um den Brustring hatte das damals für den VfB im Dialog gefragt, eben genau, ob man diese Marketingaktivitäten, manchmal hast du auch eben das Gefühl, dass so ein bisschen das Fingerspitzengefühl fehlt, dass dann wird eine Kampagne halt rausgehauen, weil es eben zu einem bestimmten Moment X geplant ist und da wird sie veröffentlicht und dann halt vielleicht nicht zu überlegen, okay, ich schieb das nochmal. Und ich fand das einen sehr interessanten Ansatz, gerade von dir eben zu sagen, dieses, ja, was ist denn Social Media, was ist denn das? Und das muss vielleicht eben nicht Hochglanz sein und diese Motive sind es eben und es wird mit Sicherheit für einige Fans wird's funktionieren, bin ich mir sicher, aber ich glaube so für sagen wir, ein Großteil der Cannstatter Kurve fühlt sich davon nicht wirklich abgeholt. Das wäre meine Einschätzung.
Ich kriege jeden Montag einmal hinter der Haupttribüne der Kickers, also gleich beruhigen, nicht im Stadion der Kickers, hinter der Haupttribüne, da bolze ich einmal die Woche noch so, um es nicht komplett zu verlernen, mit ein paar Kollegen, mit ja, auch von Stuttgarter Zeitung ein Kollege dabei und einfach eine nette Fußballrunde. Und da sind auch viele VfB-Fans dabei, ein paar Unternehmer, aber auch bis zum Autoschrauber. Und auch das sind keine, die in die Kurve gehen, aber das sind welche, die Dauerkarten haben und im Stadion sind. Und die sehen das so ähnlich. Ja? Also auch die haben ein Gespür dafür. Ja, das sind, glaube ich, schon auch ein paar mehr als die den ganz harten Supporter geben. Die sind auch total wichtig. Aber ich glaube auch die das Stadion am Ende von 20 auf 40.000 füllen, die sind auch sehr wichtig und die gucken auch bei Social Media rein und die merken auch irgendwann, wenn sie nur noch gemolken werden. Und ich sage immer, das Beispiel ist, Lukas Podolski ist so einer der wenigen, der kriegt Social Media noch so hin, dass man das Gefühl hat, er macht selbst. Ja, da ist noch so ein bisschen Nähe dabei. Und bei ganz vielen anderen, Ilkay Gündoğan hat das mal irgendwann umgestellt von ihm selbst auf eine Agentur, da sieht man ihn halt nur noch in irgendeinem Hochglanzmantel von A nach B laufen, Foto natürlich wunderbar und da folgen auch viele, weil England und Türkei und Deutschland alle dranhängen. Aber ich finde das halt nicht mehr authentisch und nicht mehr Social Media. Und da könnte der VfB, die haben so viel Werte und so viel drumherum und es passiert so viel in der Stadt und es gibt so viele treue Anhänger, dass du im Prinzip ja gar nicht überlegen musst, was mache ich bei Social Media, sondern du musst nur überlegen, was mache ich nicht. Und da würde ich die Finger weglassen von dieser Hochglanzwerbung, sondern ich würde gucken, was macht den VfB aus. Und dann wird jeder kommen und sein Trikot wieder kaufen. Aber er wird nicht kommen, weil eine Anzeige bei Facebook läuft, hier 3 Euro runtergesetzt, heute zuschlagen. So sehe ich das.
Ja, nee, ich denke auch, dieses Authentische geht einfach ein bisschen verloren gerade. Ja. Sehr schönes Schlusswort, meiner Meinung nach. Also jetzt haben wir noch ein bisschen über dieses Thema Social Media und Werbung einfach gesprochen. Wie gesagt, ich persönlich merke und ich krieg's auch eben im Umfeld mit, wie du auch gesagt hast, welche, die jetzt vielleicht nicht in der Cannstatter Kurve stehen, diese Distanz, und das kommt wahrscheinlich auch durch solche Aktionen, ist einfach ein bisschen größer geworden. Beim VfB war die Distanz schon mal geringer, meiner Meinung nach. Gerade wird sie ein bisschen größer und ich hoffe, der VfB und die Fans finden auch ohne so eine Kampagne letztendlich wieder zusammen. Dass die Distanz nicht so groß ist.
Distanz, Kommerzialisierung, Fußball, da müssten wir jetzt nochmal 95 Minuten hinten dran hängen. Ja. Da würdest du mich gar nicht bremsen können, aber darüber reden wir mal in aller Ruhe. Da bin ich ganz alter Romantiker und deswegen, das sprengt jetzt sämtliche Sendezeiten.
Ich nehme das als Einladung, dass wir dich nochmal.
Gerne. Live, Nachtstream, 8 Stunden am Stück.
Geil.
Bin ich und dabei. Alle Romantiker der Welt kommen dazu, bin ich sofort dabei.
Okay, mach mal.
Alles klar.
Wir suchen uns noch einen passenden Rahmen.
Genau. Und natürlich Sonntag, 21:45 Uhr, wieder zur vernünftigen Sendezeit. Erst Sportschau, dann Sport im Dritten. Wer Lust hat, zuschauen. Und es sieht sehr gut aus, dass wir nächste oder übernächste Woche auch wieder einen VfB-Gast da haben. Also,
du bist am Sonntag dran?
Genau, ich bin Sonntag dran. Okay. Ich bin Sonntag wieder dran, dann auch nochmal Anfang April. Aber ich bin jetzt erstmal Sonntag an der Reihe. War jetzt 2-3 Wochen raus und dann bin ich gespannt. Aber wie gesagt, wir haben Zuber mal auf der Liste. Auch Hitzlsperger steht natürlich hoch auf der Liste, wird aber wahrscheinlich noch nichts diese Woche. Aber da lohnt es sich mal reinzuschauen.
Das wisst ihr, was ihr am Sonntag zu tun habt.
Ja, genau. Und auch Sport da, wer immer mal Fragen hat, kann ich nur sagen, wer da mal Fragen hat oder wem was von der Sendung interessiert, könnt mich gerne anschreiben. Ich bin da noch hält sich das bei mir so in Grenzen, dass ich gerne auf jeden antworte.
Vielen Dank.
Tipptopp.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jo.
Den Brustring-Talk könnt ihr weiterhin wie immer auf Spotify, auf iTunes und so weiter finden. Wir sind ja auch vor allem jetzt bei MeinSportcast gelistet, meinsportcast.de, und dort als VfB-Podcast zu finden. Auch da gerne reingucken, da findet ihr noch viele andere tolle Podcasts zu anderen Fußballvereinen, aber auch zu komplett anderen Sportarten. Das heißt, falls euch Golfen interessiert, gibt es einen wunderbaren Podcast zum Thema Golf, Tennis und so weiter. Hört da gerne bei meinsportcast.de rein. Wie gesagt, herzlichen Dank an dich, Lennart, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir verbleiben von meiner Seite aus mit schönen Grüßen und hoffentlich 1-2 Punkten mehr auf dem Konto, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass die schweren Gegner der nächsten Woche hoffentlich nicht punktlos werden. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Ciao.
Danke, Grüße, ciao.